Ich lese den Psalm 137. An den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. An den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf. Denn die uns dort gefangen hielten, forderten von uns, dass wir Lieder sängen, und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien. Singt uns eines von den Zionsliedern. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremdem Boden? Vergesse ich dich, Jerusalem, so erlahme meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Gedenke, Herr, den Söhnen Edoms, den Tag Jerusalems, wie sie sprachen, zerstört, zerstört sie bis auf den Grund. Tochter Babel, du sollst verwüstet werden, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine Kindlein nimmt und sie zerschmettert am Felsgestein. Das ist Gottes Wort. Es gibt Lebenssituationen, in denen ist es uns gar nicht danach zu singen. Im Leid, in Trauer, in Not, bei Enttäuschungen, in Hoffnungslosigkeit, bei Verlust. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir darauf reagieren können. Wie wir mit solchen schwierigen Situationen umgehen können. Wir können zum Beispiel versuchen, mit Fröhlichkeit unsere Not, unser Leid zu überspielen. Wir könnten fröhliche Loblieder singen. Wir könnten Gott für irgendetwas anderes danken und dabei unser gegenwärtiges Leid einfach ausblenden oder vielleicht sogar verdrängen. Eine ganz andere Reaktion zum Beispiel wäre, dass wir einfach unserem Leid versinken, im Selbstmitleid ertrinken und Gott dabei vergessen. Der Psalmist vom Psalm 137, wir wissen nicht, wer es ist, aber er zeigt uns einen besseren Weg. Wir müssen nicht unser Leid mit Fröhlichkeit überspielen, wir müssen auch nicht im Leid versinken und Gott vergessen, sondern er sagt hier, ich halte fest an Gott und ich denke an ihn. Und meine Lebenssituation vertraue ich meinem Gott an. Der Psalm 137 kann man in drei Blöcke unterteilen. Immer drei Verse zusammen. Und die Unterteilung die mache ich nicht, weil es gerade mit den Versen her, von den Versen her so gut passt, sondern die Struktur von diesem Psalm kommt aus dem Inhalt selber, aus der Sprache und auch aus den poetischen Stilmitteln, die der Psalm hat. Und so werde ich mit euch jetzt durch die drei Teile durchgehen. Es sind wie drei Stationen, die der Beter oder der Sänger von diesem Psalm durchmacht. Und die drei Stationen wollen wir mitgehen und mitmachen. Und der Schluss vom Psalm möchte ich nicht umschiffen, sondern wir tun die schwierigen Worte, uns diesen schwierigen Worten stellen. An den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. An den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf. Denn die uns dort gefangen hielten, forderten von uns, dass wir Lieder singen und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien. Singt uns eines von den Zionsliedern. Der Psalm kommt aus der Zeit vom babylonischen Exil. Die Babylonier haben Israel erobert, sie haben das Volk gefangen genommen und verschleppt und die Stadt Jerusalem mit dem Tempel zerstört. Und mit der Zerstörung vom Tempel ist auch der Ort zerstört worden, wo die Menschen Gott begegnen konnten. Der Ort, wo Gott gewohnt hat. Es gibt jetzt für Israel keine Gemeinschaft mehr mit Gott. Sie leben in Gottesferne. Zum einen ist Jerusalem, die Stadt von ihrem Gott, zerstört. Und zum anderen ist Israel jetzt in ein fremdes Land verschleppt worden. Ein Land, wo andere Götter angebetet werden. Nämlich auf Babylon. Babylon kommt über die ganze Bibel verteilt immer wieder vor. Vom ersten Buch Mose bis zum Buch der Offenbarung. Es ist eine Stadt, die es so tatsächlich gegeben hat. Aber Es ist noch mehr dahinter. Babylon hat auch eine symbolische, eine metaphorische Bedeutung. Babylon ist das Gegenstück zu Jerusalem. Jerusalem, oder hier in diesem Psalm auch Zion genannt, ist die Stadt von Gott, die Stadt vom Frieden. Die Stadt, wo Gott geliebt, wo angebetet wird und wo seine Gebote befolgt werden. Auf der anderen Seite wird Babylon immer wieder als Stadt vor Sünde dargestellt. Die Stadt vor Rebellion gegen Gott, die sich gegen Gott auflehnt, seine Gebote missachtet und andere Götter angebetet werden, aber nicht der Gott Israels. Das erste Mal, wo Babylon vorkommt, das ist beim Turmbau von Babel. Ihr kennt sicher die Geschichte. Babel und Babylon, das ist der gleiche Ort. Und die Menschen dort, die haben sich von Gott abgewendet und wollten gegen Gott eine Stadt bauen. Eine Stadt mit einem grossen Turm, der bis in den Himmel aufragt. Sie wollen grösser sein als Gott. Sie wollen selber Götter sein und im Himmel oben regieren. Im Neuen Testament kommt Babylon vor. Es wird mit Rom identifiziert. Das heisst, oder das bedeutet, mit der Welt. Rom war zur Zeit des Neuen Testaments die grösste Weltmacht gewesen, oder die Weltmacht, die es gegeben hat. Und so war es auch beim Babylonischen Reich gewesen. Das Babylonische Reich war eine der grössten Weltmächte zur damaligen Zeit. Das Römische Reich hat sich über die ganze damals bekannte Welt erstreckt. Es hat eigentlich nur das gegeben. Es hat nur Rom gegeben. Und sonst nichts. Rom war die Welt gewesen. Die Welt, die gegen Gott rebelliert. Der Gegensatz zu Jerusalem. Und darum wird im Neuen Testament Rom mit Babylon identifiziert. Rom ist wie Babylon. Und dort in Babylon sitzt die Israeliten am Fluss gehockt und haben gerannt, weil sie an Jerusalem gedacht haben. Sie sind weit weg von daheim, von ihrem daheim, das zerstört ist. Und sie sind weit weg von ihrem Gott. Man könnte ihre Situation auch ein bisschen vergleichen mit dem verlorenen Sohn aus dem Gleichnis aus Lukas 15. Auch er war weit weg vom Haus vom Vater. Er hat alles verloren und ist in einem dreckigen Säustall gehockt. Und dort hat er an seinen Vater gedacht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er in diesem Stall bitterlich gerannt hat, wenn er zurückgedacht hat an das Haus von seinem Vater. Israel hat in Babylon die Gottesferne erfahren. Mit der Zerstörung von Jerusalem ist auch der Ort für die Begegnung mit Gott zerstört. Gottes Volk lebt in einem fremden Land, unter der Herrschaft von fremden Völkern, die andere Götter haben. Und die Erfahrung von Israel ist in einem gewissen Sinn noch unsere Erfahrung. Die Erfahrung oder die Lebenssituation der Gemeinde. Und das aus folgenden vier Gründen. In den Gliedern der Gemeinde wohnt zwar der Heilige Geist, ja, aber wir sehnen uns nach der unmittelbaren Begegnung mit unserem Herr Jesus Christus. Wir erwarten die Wiederkunft von unserem Herr und Gott. Im Markus 2, Vers 20, dort sagt Jesus, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann an jenem Tag werden sie fasten. Wir sind jetzt in diesen Tagen. Und unser Fasten ist ein Ausdruck von Trauer, weil wir unseren Herr vermissen. Unsere Hoffnung ist, mit Jesus in Ewigkeit wieder vereint zu sein. Und ja, jetzt begegnet uns Gott durch seinen Geist, aber uns erwartet noch die Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Ein zweiter Grund. So wie das Volk Israel nicht mehr im verheißenen Land ist, so sind auch wir nicht oder noch nicht in unserem verheißenen Land. Jesus hat uns eine neue Schöpfung versprochen. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Eine Erde ohne Leid, ohne Tod und ohne Sünde. Ein Ort, wo es keine Unwetter mehr gibt, keine Überschwemmungen mehr, keine Erdrutsch, keine Hitzewellen, keine Umweltverschmutzung. Ein Ort, wo es keine Mikroplastik im Gemüse gibt und keine Pestizide im Grundwasser. Das alles wird es nicht mehr geben dort. Aber jetzt leben wir noch in der alten, in der gefallenen Schöpfung Und wir hoffen auf die neue Schöpfung, wir erwarten sie. Ein dritter Grund, warum wir die Erfahrung von Israel teilen, ist, dass die Gemeinde auch Gefangenschaft und Bedrängnis erlebt. So wie Israel dann im Exil. Das betrifft in diesem Ausmaß vielleicht jetzt nicht uns hier, vielleicht nicht die lokale Gemeinde. Wir genießen hier im Talweg sehr viele Freiheiten. Aber wir sind Teil der weltweiten Kirche, vom ganzen Leib, von der ganzen Gemeinde. Und da haben wir ganz viele Brüder und Schwestern, die im Moment jetzt gerade Gefangenschaft leiden, wegen ihrer Zugehörigkeit zu Jesus. Und wir haben ja Anteil mit ihnen. Die fremden Völker, die sie bedrängen, das sind die Völker der Welt. Die Völker, die nicht zu Gottes Volk gehören. Im Alten Testament symbolisiert mit Babylon, im Neuen Testament mit Rom. Sie verspotten Gottes Volk. Im Psalm 137 steht es so: Denn die uns dort gefangen hielten, forderten von uns, dass wir Lieder singen und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien, singt uns eines von den Zionsliedern. Die Babylonier haben die Israeliten dazu gedrängt, fröhliche Loblieder zu singen. Ein Zionslied. Von diesen Zionsliedern gibt es so einige im Buch der Psalmen. Es sind fröhliche Loblieder, die Zion oder eben Jerusalem besingen und Gott loben, wo dort in dieser Stadt wohnt und wo dort Israels Schutz ist, Israels Stärke und ihre Helfer. Die Babylonier haben aber jetzt das Zion zerstört und verspotten die trauernden Israeliten. Und sie sagen so ungefähr: So, jetzt singet doch eins von ihnen Zionslieder. Und diesen Spott muss Gottes Volk ertragen. Israel, aber auch die Gemeinde. Und der vierte und letzte Grund ist, wir erleben auch ganz individuell solche Momente vor Gottes Ferne. Denn wenn Gott ganz weit weg scheint, das kann zum Beispiel bei spirituellen Wüstenzeiten sein, dann, wenn im Gebet, in stiller Zeit, im Bibellesen oder im Lobpreis einfach nichts zurückkommt und einfach alles so dürr und trocken ist. Warum fühlt sich Gott so weit weg an? Es können aber auch ganz konkrete Lebenssituationen sein, wo wir uns fragen, warum greift Gott hier nicht ein? Warum lässt er es zu? All die Fragen, die uns aufkommen. Und in all diesen Lebenssituationen teilen wir das Schicksal mit dem Volk Israel. In Gottes Ferne, wir sind nicht bei unserem Herr, wir sind nicht im verheißigen Land. Wir erleben Bedrängnis und Spott und haben ja unsere ganz persönlichen Nöte, unsere Sorgen, unser Leiden. Und wie könnten wir denn noch singen? Wie könnten wir in so einer Leidenssituation Gott ein Loblied singen? Wie könnten wir so am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommen und all die Worship-Lieder mitsingen, die fröhlichen Worship-Lieder? Das passt doch nicht. Das war auch die Reaktion der Israeliten im Vers 4. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremdem Boden? Israel, das Volk Gottes, ist ein Volk ohne Gott geworden. Gott ist unerreichbar, weit weg und nicht mehr bei ihnen. Sie werden verspottet von ihren Unterdrückern. Sie sind am Ende. Sie können nicht mehr. Sie mögen nicht mehr. Sie haben sich ihrem Elend hergegeben. Es steht, sie hängen sogar ihre Instrumente dort an Bäumen. Sie haben aufgehört mit Singen und sind nur noch am Grennen. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremdem Boden, sagen sie. Und aus dem Volk, aus dem Wir, erhebt sich jetzt eine einzelne Stimme. Der Psalmist, der den Psalm geschrieben hat. Er ist genauso in diesem Elend drin wie alle anderen. Und auch er sagt, wie könnten wir jetzt nur hier fröhlich Gott besingen. Aber er merkt plötzlich auf und sagt weiter. Vergesse ich dich, Jerusalem, so erlabe meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Nicht mehr zu singen, würde heissen, Gott zu vergessen. So sagt er zu sich selber, Wenn ich nicht mehr an Gott denke, dann soll meine Hand erlahmen und meine Zunge soll mir am Gaumen bleiben kleben. Das heisst, wenn er seine Hand nicht mehr braucht, um sein Instrument zu spielen, um sein Instrument für Gott zu spielen, dann hat sie für ihn gar keinen Wert mehr. Dann soll sie gerade ganz erlahmen. Alle seine anderen Taten und Handlungen hätten keinen Sinn mehr, wenn er nicht mit seiner Hand für Gott spielen kann. Und wenn er seine Zunge nicht mehr kann brauchen, um Gott zu besingen, dann hat sie für ihn auch keinen Wert mehr. Sie soll ihm im Mund bleiben kleben, sodass er nie mehr etwas sagt, nie mehr etwas singt. Weil wenn er nicht mehr singen würde, dann bräuchte er überhaupt nicht mehr zu reden. Mit anderen Worten sagt er, ich kann in meiner Lebenssituation nicht singen. Aber wenn ich nicht singe, dann vergesse ich Gott. Und das kann ich nicht. Und darum muss ich singen und will ich singen. Es gibt dabei aber einen wichtigen Unterschied. Der Psalmist singt jetzt hier nicht mehr für die Babylonier, die von ihm einfach so ein fröhliches Zionslied fordern. Er singt, damit er Gott nicht vergisst. Er singt, damit er sich an Gott erinnert. Es geht ihm darum, Jerusalem nicht zu vergessen, der Ort, wo Gott ihm begegnet, der Ort, wo Gottes Gegenwart ist. Und Gottes Gegenwart, sagt er, soll das Höchste sein im Leben, in seinem Leben. Das Höchste, über seine höchste Freude. Es wäre falsch, die gegenwärtige Leidenssituation einfach auszublenden. Es wäre falsch, die Gefühle, die daraus kommen, die Emotionen wie Trauer und Angst, Wut oder Enttäuschung einfach zu unterdrücken. Wir würden manchmal gerne die unangenehmen Gefühle mit Freude überspielen. Oder vielleicht sagen uns auch andere, wir sollen einfach ein bisschen fröhliche Worship-Musik hören, wenn es uns gerade nicht so gut geht, wenn wir ein bisschen traurig sind. Und das ist vielleicht gut gemeint, aber wie sinnvoll ist das wirklich? Noch verkehrter war es bei den Babyloniern. Sie haben ein fröhliches Lied, ein fröhliches Loblied von den exilierten Israeliten gefordert. Aber das passt so etwas von überhaupt nicht zu ihrer Lebenssituation, in der sie gerade drin stecken. Jerusalem ist zerstört und sie sind gefangen in Fremde. Ein fröhliches Loblied, wie schön und wunderbar Jerusalem ist, das ist hier nicht nur unpassend, sondern sogar spöttisch. Es bedeutet aber nicht, dass das Volk Israel oder die Gemeinde von Christus grundsätzlich nicht mehr singen können. Der Psalmist bietet uns hier nämlich eine Alternative zu einem unauthentischen Loblied. Er weist uns auf eine bessere Option hin. Er bringt seine Not in einem Klagelied vor Gott. Seine Situation soll nicht dazu führen, dass er sich Gott vergisst, oder die Freude, die er hatte in der Begegnung mit ihm. Ganz im Gegenteil, er hält fest an seinem Gott, er denkt an ihn, auch in der aussichtslosesten Situation. In Not gibt es für uns drei Möglichkeiten, wie wir darauf reagieren können. Und die drei Möglichkeiten sehen wir auch in diesen drei Psalmteilen. Entweder wir ausblenden, was gerade die Sache ist, wir tun so, als ob alles einfach super wäre. Vielleicht wird uns das auch von außen aufgezwungen, dass wir fröhlich sein sollen, so wie es Babylonier bei den Israeliten gemacht haben. Aber das wäre Fake Worship. Das wäre ein unechtes Loblied singen. Oder die zweite Möglichkeit, wir könnten in unserem Elend versinken, Gott vergessen und gar nicht mehr singen. So ist es wahrscheinlich den meisten unter den Israeliten gegangen, weil sie sagen, ich könnte mir jetzt auch nur singen. Es gibt Momente, da ist es uns wirklich gar nicht danach, nicht zu singen. Aber dann vergessen wir, dass es auch noch einen dritten Weg gibt. Und die dritte Möglichkeit, wie wir auf unsere Not reagieren können, das ist die, die uns der Psalmist hier vorzeigt. Er vertraut seine Lebenssituation, seine Leidenssituation seinem Gott an. Und so ein Lied des Herrn, oder wie wir dem vielleicht würden sagen, ein geistliches Lied oder ein christliches Lied oder ein Worship-Song, so ein Lied muss dann nicht die Form von einem fröhlichen Loblied haben, sondern es kann ein Klagelied sein. Oder es kann ein Lied sein mit einer Selbstaufforderung, Gott nicht zu vergessen. Oder ein Lied, wo wir unsere Not vor Gott bringen und ihm anvertrauen. Das alles sind Lieder, die Gott ehren. Mit solchen Liedern können wir auch Gott singen und ihm dabei die Ehre geben. Und genau das macht der Psalmist im letzten Teil vom Psalm 137. Gedenke, Herr, den Söhnen Edoms, den Tag Jerusalems, wie sie sprachen, zerstört, zerstört sie bis auf den Grund. Tochter Babel, du sollst verwüstet werden, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine Kindlein nimmt und sie zerschmettert am Felsgestein. Das sind happige Verse. Vor allem der letzte. Wohl dem, der deine Kindlein nimmt und sie zerschmettert am Felsgestein. Wie passt so ein Vers in die Bibel? Wie kann das sein, dass das Gebet in der Bibel landet, im inspirierten Wort Gottes? Und wie passt es zum Beispiel zu den Aussagen vom Neuen Testament, dass wir unsere Nächsten sollen lieben, ja sogar unsere Feinde sollen lieben und sie sollen segnen und nicht verfluchen und dass wir uns nicht einen sollen rächen? Wie gehen wir mit dieser Spannung um? Und wie kann uns hier der Psalmist ein Vorbild sein? Vorweg schon mal das: Es gibt keinen Grund, den Vers einfach zu streichen. Nicht wegen dem inhaltlichen Zusammenhang mit dem ganzen Psalm, auch nicht wegen dem literarischen und sprachlichen Zusammenhang, auch nicht irgendwie von Textüberlieferung her oder so. Der Vers, der gehört einfach dazu. Wir haben kein Recht, den einfach wegzulassen. Aber wir können darüber reden, wie wir den Vers verstehen und wie wir ihn einordnen können. Und ich mache euch mal hier einen Vorschlag, wie ich finde, dass wir den Vers verstehen können und auch mit gutem Gewissen mitbeten können. Und später in der Cafeteria haben wir eine Zeit, dass wir da noch ein bisschen darüber diskutieren und austauschen. Aber hier mal ein paar Beobachtungen. Der Psalmist wünscht sich Wiederherstellung vor Gerechtigkeit. Er wünscht sich Rache. Er sagt, Babylon soll verwüstet werden. Und genau das hat Babylon mit Israel gemacht. Babylon hat Jerusalem zerstört und verwüstet. Sie hat die Stadt oder den Tempel platt gemacht, bis kein Stein mehr auf dem anderen war. Es ist im Vers 7 von den Edomiter geschrieben. Die haben da wahrscheinlich auch mitgeholfen. Und sie haben gesagt über Jerusalem, zerstört, zerstört sie bis auf den Grund. Und der Wunsch vom Psalmist nach Gerechtigkeit, der zeigt sich jetzt darin, dass der Zerstörer selber zerstört soll werden. Darum heisst es näher, oder darum sagt der Psalmist näher, Tochter Babel, du sollst verwüstet werden. Die Verwüsterin soll verwüstet werden. Wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. Der Psalmist wünscht sich auch Rache an den Nachkommen von Babylon. Wohl dem, der deine Kindlein nimmt und sie zerschmettert am Felsgestein. Das, was mit Babylons Kind soll geschehen, ist eigentlich auch das, was Babylon mit den Kindern von Israel gemacht hat. Und wenn das ihnen vergolten wird, dann wäre das eigentlich gerecht. Es ist aber auch ein politischer Akt, Nachkommen vom Feind zu zerstören und auszulöschen. Es geht hier nicht einfach nur um Blutrünstigkeit oder Rachegelüste. Nachkommen sind nämlich die, die sich wieder werden zurückgerächen, die wieder werden umgehen. Babylon kann ja zerstört werden, aber wenn Nachkommen von den Babylonern überleben, dann kommen die wieder, die werden einmal gross, bauen Babylon wieder auf, kommen wieder auf Israel, zerstören Jerusalem und den Tempel, und dann geht alles wieder von vorne los. Aber der Psalmist sagt, Jerusalem soll die höchste Freude sein. Das geht aber nicht, wenn Babylonier immer wieder kommen und die höchste Freude kaputt machen. Und darum muss Babylon zerstört werden, bis ins kleinste Glied, mit allen Nachkommen. So hart, wie das tönt. Und bei Babylon geht es auch noch um mehr als um die historische Stadt. Ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, Babylon hat auch eine metaphorische Bedeutung. Babylon steht für die Welt, die vom Bösen beherrscht wird. Die Welt, die gegen Gott rebelliert, die sich mit Gott verfeindet hat. Und darum, wenn hier vor Zerstörung der Kinder Babylons geredet wird, ist damit auch die Zerstörung vom Bösen an sich gemeint. Es geht hier um das Babylon-System, um das System vom Bösen, das immer wieder kommt. Und das Böse soll ausgelöscht werden. Und darum muss Babylon bzw. das Böse schon im Kleinen gestoppt werden. Sonst wird es gross. Sonst wird es stärker und übler und wird schwieriger zu besiegen. Und in diesem Sinn sagt uns auch der Jakobus, ein Link zum Neuen Testament, der Jakobus sagt, das Böse fängt bei Versuchung an, ganz klein, dann kommt die Begierde daraus, daraus kommt dann die Sünde und am Schluss der Tod. Also das Böse, das Üble, fängt ganz klein an und wächst immer wie grösser her. Das heisst, das betrifft also auch uns. Im Buch von Offenbarung gibt es eine Szene, wo die Märtyrer vor dem Altar stehen. Dort sind die Seelen von denen, die sie umgebracht wurden, weil sie Gottes Wort glauben und weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Und sie rufen dort zu Gott, wie lange noch? Wie lange noch, bis du endlich für Gerechtigkeit wirst sorgen? Wie lange wartet Gott noch, bis er all das vergossene Blut wird rächen? Wieso greift Gott nicht ein? Wieso wartet er? Und die Fragen werden uns nicht beantwortet. Gott mutet uns Leidenssituationen zu, ohne dass er uns dabei sagt, warum, und ohne dass er uns sagt, für wie lange. So wie bei den Märtyrern in Offenbarung oder so wie beim Psalmist, der in Babylon im Exil steckt. Wir haben gesehen, es gibt verschiedene Wege, wie wir mit diesen Situationen umgehen können. Der Psalmist macht es so. Er bringt seine Not vor Gott und vertraut ihm seine Situation an. Und er vertraut ihm an, wie es am Schluss auch ausgeht. Er bringt seine Sehnsucht nach Rache und Gerechtigkeit zu Gott und er rächt sich nicht selber. Bei Gott kann er alles abladen, ohne dass er dabei selber wird Blut vergießen. Und so kommt es so nicht so sehr auf die Worte drauf an. Der Schluss vom Psalm 137, der tönt sehr brutal, aber wir müssen uns bewusst sein, da drin steckt das Gefühl vom Psalmist, das Gefühl von einem Mann, der selber Zerstörung und Mord und Gefangenschaft erlebt hat. Die schlimmen Gedanken und Worte, die sind dort bei Gott im Gebet am besten aufgehoben. Es ist besser, dass der Psalmist sie zu Gott bringt und sie ihm anvertraut, als dass er auf eigene Faust handeln würde. In diesen Lebensumständen kann Singen jetzt auch ganz andere Art von Anbetung sein. Wir würden uns selber und Gott etwas vormachen, wenn wir unsere Not einfach mit Fröhlichkeit überspielen. Wenn wir einfach fröhliche Lobpreismusik übertun. Wir würden Gott vergessen, wenn wir uns nicht an ihn halten, in jeder Lebenssituation. Aber wir können ja unsere Not zu Gott bringen und an ihm festhalten, an ihn denken und uns an seine grossen Taten erinnern. Und das ist aufrichtiges Singen für Gott. Und nehmen wir das doch mit in den Lobpreisteil, der jetzt kommt. Welche Lebenssituation kannst du Gott anvertrauen? Wo braucht es, dass du dich an ihm festhaltest? Wir haben jetzt gerade die Möglichkeit, das Gehörte auch direkt anzuwenden. So wie der Psalmist in diesem Lied, in diesem Psalm, seine Not Gott anvertraut und ihm fast festhaltet, so können wir das auch machen in den nächsten Liedern. Wir beten noch. Vater im Himmel, Du bist unser Gott. Du bist immer da, auch wenn wir dich nicht wahrnehmen. Auch wenn wir das Gefühl haben, dass du weit, weit weg bist. Du siehst unser Leben, du siehst unsere Freude, du siehst aber auch unsere Nöte. Du schaust nicht weg und dir entgeht nichts. Und du wirst am Schluss alles gut machen. Und das wollen wir glauben. Herr Jesus, wir vertrauen dir und wir halten fest an dir. Wir klammern uns an dich. Und hilf du uns bitte, dass wir das auch in jeder Lebenssituation machen können. Amen.